Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen normalerweise über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, unserer Verfassung. Und natürlich begutachten wir auch immer sehr wachsam unsere Steckenpferde Datenschutz und Informationsfreiheit. Wir, das sind auf der einen Seite Nico Herting, Professor Nico Herting, Rechtsanwalt in Berlin, Herausgeber der Ping. Und meine Wenigkeit Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Normalerweise, erstmal hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan.
Normalerweise reden wir jetzt über ganz aktuelle Entscheidungen oder Gesetzgebungen, die sich gerade so tut. Wir schauen nach Europa, wir schauen in die deutschen Länder rein. Heute machen wir was anderes. Heute wird jubiliert sozusagen, lieber Nico. Wir schauen uns zwei Jubiläen an, die justament in dieses Jahr 2024 fallen. Wir schauen auf 75 Jahre Grundgesetz und 175 Jahre Paulskirchenverfassung. Nico, wir sind beide keine Rechtshistoriker und haben auch sozusagen die Verfassungsgeschichte zwar so ein bisschen im Hinterkopf, aber nicht so wahnsinnig exakt. Traust du uns das trotzdem zu, dass wir uns zu dem Thema ein paar vernünftige Gedanken machen?
Also dir traue ich zu, auch in die fernere Vergangenheit zurückzugehen. Mein eigenes angelesenes Wissen, was die deutsche Verfassungsgeschichte angeht, die beginnt ganz ehrlich gesagt erst 1918 mit der Weimarer Reichsverfassung.
Dann werfen wir mal einen längeren Blick zurück und schauen mal, wo uns der Blick hinführt. Wir haben es ganz offensichtlich mit Jubiläen der Grundrechte zu tun, sowohl bei 75 Jahre Grundgesetz als auch bei 175 Jahre Paulskirchenverfassung geht es darum, dass schlaue Menschen, Parlamentarier, sich überlegt haben, dass wir bestimmte Freiheitsrechte, Individualrechte gegen den Staat garantieren sollten und das in die Verfassung schreiben. Und angefangen hat damit tatsächlich vor 175 Jahren die sogenannte Paulskirchenverfassung. Die Verfassung, die also in Frankfurt, in der Frankfurter Paulskirche ausgearbeitet wurde und die am 28. März 1849 in Geltung kam. Das ist schon ein ganzes Stück her. Und auch Historiker sind sich einig, dass das tatsächlich der erste Versuch war, Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht zu kodifizieren und sie durch Verfassungsbeschwerden vor einem Staatsgerichtshof zu schützen, sagte uns der Rechtshistoriker Willoweit, wobei man dann gleich einschränken muss, naja, das mit der Umsetzung hat in der Paulskirchenverfassung nicht so hundertprozentig funktioniert, aber sie war jedenfalls kurzzeitig in Kraft. Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 28. März 1849, die wir als Frankfurter Reichsverfassung kennen oder als Paulskirchenverfassung, war tatsächlich die erste Verfassung für einen geeinten deutschen Bundesstaat. Deutschland war ja eine verspätete Nation, anders zum Beispiel als Frankreich oder andere europäische Staaten, hat Deutschland sehr lange nicht in dieser Form, jedenfalls nicht als deutscher Staat, als deutsches Reich existiert. Wir sind da im 19. Jahrhundert in der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen. Der Wiener Kongress hatte 1815 alles wieder schön in Ordnung gebracht und übrig blieb da eine Vielzahl von deutschen Einzelstaaten, die den Deutschen Bund bildeten. Große Staaten wie Preußen, Bayern oder auch Österreich zählte damals mit zum Beritt, aber eben hauptsächlich sehr viele kleine und mittlere Staaten und die hatten sich nie bis dahin zu einem Bundesstaat verbunden, zu einem deutschen Reich, sondern waren ein mehr oder weniger lockerer Staatenbund. Es gab zwar eine nationale Bewegung auch in Deutschland im 19. Jahrhundert, aber das ging über solche Einzelaktionen wie das Hambacher Fest 1832 nicht wesentlich hinaus. Wir sind jetzt mit der Paulskirchenverfassung in der Mitte des 19. Jahrhunderts angekommen. Davor war die Märzrevolution 1848, wo der Versuch gemacht wurde, tatsächlich mal eine eigene Verfassung über die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche aufzustellen. Wenn wir über Verfassung nachdenken im 19. Jahrhundert in Deutschland, reden wir nicht davon, dass da auf einmal eine Republik gegründet worden wäre. So modern waren wir nie, sondern wir sind nicht nur eine späte Nation, sondern auch eine späte Demokratie. Damals, 1848, haben selbst die wildesten Liberalen nicht mehr gefordert als eine konstitutionelle Monarchie, also eine eingehegte, auf Verfassung gegründete Regierung mit einem Monarchen an der Spitze, immerhin aber unter dem Gesichtspunkt der Volkssouveränität schon weiterentwickelt. Es ging also nicht mehr um Königstum von Gottes Gnaden, sondern um eine verfassungsgebundene Entwicklung. Und die Nationalversammlung verabschiedete dann auch tatsächlich am 27. März diese Paulskirchenverfassung, die am nächsten Tag, am 28. März 1849 in Kraft trat. Insofern sind wir dann, lieber Nico, ein bisschen spät dran. Hätten wir schon mal früher nachdenken können oder drauf kommen können, dass sich da was tut. In Verbindung mit dem Grundgesetzjubiläum, glaube ich, sollten wir uns das nachsehen. Die Paulskirchenverfassung war von Anfang an ziemlich umstritten, prekär. 28 deutsche Regierungen haben sie zwar anerkannt und haben gesagt, ja, das ist unsere Verfassung. Allerdings haben die großen deutschen Staaten, also insbesondere die Preußen natürlich mal wieder, auch die Bayern gesagt, nee, das gefällt uns nicht, das ist uns letztlich zu liberal. Und wie kommt ihr eigentlich dazu, eine Verfassung für Deutschland zu verabschieden? Ihr habt uns ja gar nicht gefragt. Die forderten also eine Verfassungsvereinbarung, lehnten die Reichsverfassung ab. Und deswegen war auch nach der Niederschlagung der Märzrevolution dann tatsächlich nicht mehr viel davon übrig geblieben, bis auf, und dann wird es für uns wieder spannend, das Kapitel der Grundrechte. Das war nämlich ausgeklinkt worden aus den Beratungen der Paulskirchenverfassung. Man hatte gesagt, nee, wir versuchen das mal möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Viele denken, das war ein historischer Fehler, weil man dann die Staatseinigung, also das Deutsche Reich, nicht hinbekommen hat. Auf der anderen Seite haben wir einen tollen Grundrechtskatalog damals bekommen, der auch schon vorab im Dezember 1848 als Reichsgesetz verabschiedet worden war und verkündet worden war, also tatsächlich geltendes Recht war. Und das, was wir dort an Grundrechten lesen, ist beeindruckend. Das sah zum Beispiel schon vor, die Paulskirchenverfassung, dass sie und die dort genannten Grundrechte die Verwaltung, die Rechtsprechung, die Gesetzgebung binden und dass man durch einfaches Reichsgesetz das auch nicht wieder abändern konnte und auch die Landesgesetze an diesen Grundrechten nichts ändern sollten. Das war ein erheblicher Schritt, der damals angegangen wurde, genauso wie die Idee, dass man diese Grundrechte auch gerichtlich einklagen können sollte. Dazu sollte ein Reichsgericht gegründet werden, das die Bürger hätten anrufen können im Rahmen einer Reichsverfassungsbeschwerde. Also man wundert sich echt, wenn man die Begriffe liest, Mitte 19. Jahrhundert. Eine Verfassungsbeschwerde, die wir dann erst in der historischen Entwicklung 100 Jahre später, 1951, mit dem Bundesverfassungsgericht wiederbekommen haben. Also wirklich munter und offensichtlich auch einflussreich, was damals jedenfalls im Grundrechtekatalog beschlossen wurde. Wenn man das liest, geht einem, mir jedenfalls, das Herz auf. Es wurde garantiert die Berufsfreiheit, also Paragraph 3 des Grundrechtekatalogs, das Recht eines jeden Nahrungszweig zu betreiben, hieß es damals in schöner Sprache. Oder die Meinungsfreiheit wurde garantiert oder die Pressefreiheit, insbesondere in Paragraph 13, wo gesagt wurde, dass sie unter keinen Umständen, in keiner Weise durch vorbeugende Maßregeln, namentlich Zensur, Konzession, Sicherheitsbestellung, Staatsauflagen, Beschränkung der Druckereien oder des Buchhandels, Postverbote oder andere Hemmungen des freien Verkehrs beschränkt, suspendiert oder aufgehoben werden dürfe. Woran man schon schön erkennt, die Herren, waren ja nur Herren in der Paulskirche, wussten schon sehr genau, wie man die Pressfreiheit unterdrücken konnte. Das hatten die alles erlebt und dementsprechend mal schön in die Grundrechte reingeschrieben, dass das alles nicht mehr sein sollte. Auch andere Grundrechte, die wir heute kennen, sind alle schon drin in der Paulskirchenverfassung, ob es um die Freizügigkeit geht, um die Unverletzlichkeit der Wohnung, Briefgeheimnis für uns Datenschützer schon mal ganz wichtig, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Das sind wichtige Grundrechte, die damals schon festgehalten wurden. Aber der Grundrechtekatalog hatte noch mehr. Er hat nämlich ganz zeitbedingt bestimmte Gleichheitsregeln aufgestellt und neben bestimmten sozialen Grundrechten, auf die ich gleich nochmal eingehe, auch vor allen Dingen die Zielrichtung gehabt, religiöse Macht im Staat zurückzudrängen. Zum Beispiel die Schulen unter staatliche Aufsicht zu stellen oder in dem Grundrechtekatalog war auch vorgesehen, dass die Standesämter staatlich geführt werden, also nicht mehr kirchlich. Diese Verzeichnisse von Geburten und Todesfällen und Eheschließungen geführt wurden, sondern dass das gefälligst durch eine staatliche Verwaltung gemacht wird. Für uns Juristen wieder naheliegender, aber auch ganz wichtig, die Garantien im Grundrechtekatalog, dass staatliche Gerichte mit unabhängigen Richtern eingesetzt werden, dass Geheim- und Sonderjustiz abgeschafft wird, dass Gerichtsverfahren öffentlich und mündlich sein sollen, dass Sondergerichte wie Kabinetts- und Ministerialjustiz unstatthaft sind und dass insbesondere die Verwaltungsrechtspflege aufhört, dass also tatsächlich Forderungen aus dem 19. Jahrhundert, toll, wenn man sich das anschaut, über Rechtsverletzungen der öffentlichen Gewalt Gerichte entscheiden und nicht etwa die Polizei selbst, die Verwaltung selbst. Da war schon richtig was geboten. Auch ansonsten eine sehr frühe, sehr gute Verfassung in dem Bereich, wo zum Beispiel ein Verbot der Todesstrafe drin stand, ein Verbot des Stellens an den Pranger oder der körperlichen Züchtigung. Das war schon wirklich toll. Sogar soziale Grundrechte waren vorgesehen, dass es nämlich eine Schulpflicht geben sollte und eine Schulgeldbefreiung, also die öffentlichen Schulen auch ohne besondere Leistung besucht werden durften, jedenfalls die Volksschulen, also natürlich begrenzt, aber immerhin. Es wurde damals schon diskutiert, ein Recht auf Arbeit und eine Absicherung des Existenzminimums. Das kam noch nicht durch, das war insbesondere den Liberalen damals schon nicht recht. Aber immerhin, man hat darüber diskutiert und man hat schließlich, letzter Punkt, Adelsvorrechte abgeschafft, also nochmal was in Richtung Gleichheit getan. Der Adel als Stand wurde aufgehoben, die Adelsvorrechte wurden abgeschafft, alle Deutschen sollten vor dem Gesetz gleich sein und auch die Dienstpflichten unter Privaten, also etwa gegenüber dem Grundherrn, dem Grundeigentümer, sogenannte Untertänigkeits- und Hörigkeitsverbände, hören für immer auf, heißt es schön in der im Grundrechtekatalog. Und auch die gutsherrliche Polizei wurde abgeschafft. Also wirklich ein auch sozial relevantes Faktum, was da geschaffen wurde. Wirklich toll. Es hat allerdings nicht lang gehalten, wurde niedergeschlagen mit der Revolution 1849 und auch genau dieses ausgekoppelte Gesetz, dieser Grundrechtekatalog, wurde dann 1851 wieder für ungültig erklärt, ausdrücklich durch Reichsgesetz. Und dann hat halt der Deutsche Bund 1851 weiter existiert als Staatenbund und wurde erst 1871 dann vom Deutschen Reich aufgelöst. Die Wirkung der Paulskirchenverfassung waren eminent. Sie haben sich sowohl in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wiedergefunden, als auch natürlich im Parlamentarischen Rat, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, 1948, 1949, also 100 Jahre später, hat auch da die verfassungsgebende Versammlung der Bundesrepublik sich sehr genau angeschaut, was denn im Grundrechtekatalog der Paulskirche zu finden war. Ich habe jetzt mal rausgesucht und da wollte ich, lieber Nico, deine Position, deine Gedanken mal abfragen. Die Grundrechte, die 1849 garantiert waren und die heute aus meiner Sicht noch nicht ganz verwirklicht sind. Also mal einen Blick darauf werfen, wie modern wir eigentlich sind und was wir geschafft haben. Mal gucken, ob ich da richtig liege oder ob ich da einen Widerspruch provoziere. Paragraph 4, Grundrechtekatalog von 1849 hieß, kein deutscher Staat darf zwischen seinen Angehörigen und anderen Deutschen einen Unterschied im bürgerlichen, peinlichen und Prozessrechte machen. Also keine Binnendifferenzierung. Alle Deutschen genießen im gesamten Deutschland die gleichen Rechte. Was mir da einfällt, sind sogenannte Landeskinderprivilege, die aus meiner Sicht immer noch nicht ganz abgeschafft sind. Zum Beispiel bei der Vergabe von Studienplätzen oder auch bei der Referendarausbildung, dass man auf einmal sagt, du kommst aus Bayern, du bist vorne dran und du kommst von irgendwo anders her, du musst dich hinten anstellen. Gibt's das noch oder bin ich da irgendwie falsch gewickelt?
Oh, da bin ich ziemlich blank, lieber Stefan, das weiß ich nicht so genau. Es gibt ja, es kann ja jetzt keine bayerische Universität verlangen, dass man ein bayerisches Abitur hat, nach meiner Kenntnis, für den Zugang. Und wie das jetzt genau auch ausgestaltet ist, auch mit dem Zugang zum Referendariat, ganz ehrlich gesagt, weiß ich das en Detail überhaupt nicht so genau. Ja, waren denn eigentlich damals, also andere Deutsche, galt das eigentlich für Männer und Frauen?
Ja, theoretisch schon, praktisch nein.
Ja, also das kam,
das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Ja, bei aller Modernität sozusagen hat man da natürlich erst in der Weimarer Reichsverfassung 1919 mal vorsichtig drüber nachgedacht mit der Einführung des Wahlrechts für Frauen. Dass es da ja sozusagen auch einen geschlechtsspezifischen Blick auf die Grundrechte geben kann. Und selbst das war ja noch im Parlamentarischen Rat offensichtlich intensiv.
Wahlrecht, Universitäten, auch Zugang zu den Justizberufen und so, das kam ja alles erst dann im 20. Jahrhundert.
Ja, das kam später. Aber insofern, um den Haken da dran zu machen, also natürlich kann ich auch in Bayern mit einem Bremer ersten Staatsexamen ins Referendariat gehen. Aber es gibt, soweit ich das weiß, tatsächlich noch Unterschiede bei der Gewichtung der Noten. Das heißt, über die Noten werden dann die Referendarstellen verteilt, auch ähnlich bei den Abiturnoten. Und dann kriegt man auf einmal, wenn man nicht aus dem Land, aus dem betreffenden Land kommt, bisschen was oben drauf gelegt. So nach dem Motto, wir wissen ja, dass die norddeutschen Abiture sowieso alle nachgeworfen sind und nur die süddeutschen sind so richtig klar und hart. Also kriegst du mal 0,5 oben drauf gelegt. Und da würde ich sagen, das könnte so eine Art verkapptes Landeskinderprivileg sein, das eigentlich seit 1849 schon gar nicht mehr bestehen sollte. Anderer Punkt, der mir in meiner beruflichen Tätigkeit als Landesbeauftragter mehrfach in Baden-Württemberg über den Weg gelaufen ist, ist das, was sich hinter § 7 des Grundrechtekatalogs in der Paulskirche verbirgt. Das heißt, alle Titel, insoweit sie nicht mit einem Amte verbunden sind, sind aufgehoben und dürfen nie wieder eingeführt werden. Da ging es um die Abschaffung der Adelstitel. Und das kommt mir heute immer noch vor. Ich will jetzt nicht rebellieren gegen das Goldene Blatt die Versuche, Adlige oder ehemals Adlige als besonders interessant darzustellen, sondern es kam mir in meiner Amtszeit immer wieder vor, dass Herrschaften, vorzugsweise rund um den Bodensee, sich mit Beschwerden oder anderen Fragen an den Landesbeauftragten gewendet haben und dann ihren Namen in einer Art und Weise dargestellt haben, die mich wunderte. Sie meinten nämlich, sie seien Baron oder sie seien Fürst von irgendwas und haben dann tatsächlich, wenn ich ihnen als ordentlicher republikanisch gesinnter Mensch zurückgeschrieben habe, sehr geehrter Herr Baron oder sehr geehrter Herr Fürst, haben die zum Teil die Annahme des Briefs verweigert der Behörde, weil sie gesagt haben, ich bin nicht ordentlich adressiert. Ich möchte mit Baron angesprochen werden und nicht mit dem bürgerlichen Herr Baron. Sowas gibt's wirklich, jedenfalls im Verständnis des einen oder anderen, dass es sowas wie Adelstitel noch gibt. Ist dir das schon über den Weg gelaufen?
Ja, ich komme ja aus einem anderen Teil des Landes. Ich glaube, die Adelsdichte, jedenfalls derer, die da Wert auf ihre Titel legen, ist in Preußen möglicherweise nicht ganz so hoch wie da in dem Teil des Landes, in dem du gewirkt hast. Du hast jetzt auch auf den Bodensee dort verwiesen. Also meine Begegnungen mit Adligen sind eher selten. Das ist ja auch so ein bisschen, also wenn man mal sowas mitbekommt, ist das ja auch ein bisschen immer noch so eine Welt für sich, nicht? Also da hört man ja immer so Geschichten, dass die dann doch auch sehr viel unter ihresgleichen verkehren, nicht?
Ja. Ja, mit den damit verbundenen genetischen Problemen, die sich daraus ergeben können, die wir aus Österreich kennen. Mir fällt es nur immer wieder auf, wenn ich auch in den Medien davon lese. Was weiß ich jetzt bei dem verkappten Umsturz, den wir da erlebt haben. Prinz Reuß hätte irgendwie den Umsturz geplant. Ich glaube nicht, dass es ein Prinz ist, ehrlich gesagt. Ja, jedenfalls führt er den Prinzen vielleicht noch irgendwie als Namensbestandteil. Aber dass er jetzt irgendwie von einer anderen Sorte sei, das glaubten jedenfalls damals die Paulskirchenmänner schon nicht mehr so richtig. Aber es gibt eine gewisse Bereitschaft, dann nochmal die Hacken zusammenzuschlagen und irgendwie mit den Augen zu rollen, wenn irgendjemand mehr als seinen Urgroßvater kennt. Offensichtlich sind wir da nicht so hundertprozentig modern in vielen Dingen. Ein Punkt, lieber Nico, wo du garantiert deinen Senf dazugeben kannst, ist der § 7 des Grundrechtekatalogs Paulskirchenverfassung. Die öffentlichen Ämter sind für alle Befähigten gleich zugänglich. Da fällt uns natürlich sofort ein, Vergabe öffentlicher Ämter, dann wäre es ja schon mal ganz schön, wenn der Staat, bevor er Ämter vergibt, auch laut sagen würde, dass er sie vergibt, wenn er sie also ausschreiben würde und wenn man sich darauf bewerben könnte. Und siehe da, wir haben uns schon in verschiedenen Folgen darüber unterhalten, dass jedenfalls bei der Vergabe der Ämter des Bundesbeauftragten oder der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, dass dort regelmäßig eher Closed Shop gemacht wird, als mit allgemeinen Ausschreibungen zu hantieren. Offensichtlich eine Forderung, die schon 175 Jahre alt ist. Umso peinlicher für uns und für die Gerichte, die das nicht wahrhaben wollen, oder? Was würdest du meinen?
Ach, das wäre doch jetzt mal was für die Datenschutzkonferenz, die ja jetzt ihre Zuständigkeit bei dem Vollzug des künftigen AI-Acts reklamiert hat. Das ist ja gut, wenn eine unabhängige Behörde dann auch für die, oder unabhängige Behörden dann auch für den Vollzug des AI-Acts zuständig sind. Aber diese Gelegenheit könnte man ja eigentlich auch mal seitens der DSK dafür nutzen, das einzufordern, dass man also auch wirklich unabhängig von der Politik wird, denn so richtig unabhängig ist man ja nur dann, wenn es dann auch tatsächlich sich so verhält, wie es in der DSGVO nachzulesen ist, dass nämlich diese Ämter in einem transparenten Verfahren besetzt werden, was es dann ja auch ausschließt, dass jemand wegen Missverhalten dadurch abgestraft wird, dass ihm dann die zweite Amtszeit verwehrt wird, wie bei Ulrich Kelber.
Absolut. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich ohne Namen zu nennen. Ich hatte in meiner Zeit in der Datenschutzkonferenz mehrere Vorstöße gemacht für genau so eine Erklärung der DSK. Wir wollen die Ausschreibung. Das war total schwierig, weil einige der Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus einer Ausschreibung siegreich hervorgegangen waren, sich persönlich angegriffen fühlten, was ich schon deswegen Quatsch fand, weil ich selbst auch ohne Ausschreibung ins Amt gekommen bin. Also ich habe mich sozusagen selbst angeschossen, hat aber nicht gereicht, sondern der ein oder andere hatte irgendwie den Eindruck, ich wollte ihn an ihn rummäkeln. Und zum anderen war tatsächlich die Bereitschaft, das Parlament und der Landesregierung Bescheid zu sagen, dass die Auswahl und die Wahl ordentlich laufen sollten, hatten viele offensichtlich gedacht, das sei keine so gute Idee, insbesondere wenn man wiedergewählt werden wollte. Deswegen offensichtlich ein schwieriges Thema, offensichtlich nur allzu menschlich. Ja, aber wir kloppen uns um solche Fragen seit über 175 Jahren herum. Und ich würde mir sehr wünschen, und vielleicht gelingt das der DSK jetzt ohne mich, falls vielleicht leichter ist, das ohne mich zu machen, jetzt mal so eine Erklärung abzugeben, dass man transparente Verfahren sehen möchte. Ja, die Freiheit und diese Unabhängigkeit muss man sich auch nehmen. Die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten ist ja kein Privileg, sondern eine Last. Und dann muss man die Last auch mal spüren. Und dann sagt man halt dem Parlament und der Regierung, passt mal auf, Freunde, es ist eine eindeutige Vorgabe der Datenschutzgrundverordnung. Die Ämter müssen transparent vergeben werden und hört auf damit, das pseudo-öffentlich im Parlament zu machen, indem er einen Kandidaten präsentiert und dann die Hand hebt und behauptet, das sei doch ein öffentliches Verfahren. Nein, ist es nicht. Ja, schon die Auswahl der Kandidaten muss nachvollziehbar sein. Und das haben wir bis heute nicht geschafft. Das ist schade.
Also die leise Treterei der Landesdatenschutzbeauftragten, sowohl im Fall von Barbara Thiel als auch jetzt im Fall von Ulrich Kelber, wo sie ja eigentlich allen Anlass gehabt hätten, auch einmal ihren DSK-Kollegen dann zur Seite zu springen, dass dort also niemand wirklich laut mal den Mund aufgemacht hat, ist schon sehr verwunderlich. Und zu kritisieren, da würde man doch eigentlich ein bisschen mehr Zivilcourage erwarten, auch von den Amtsinhabern.
Ja. Noch zwei kleine Blicke auf den Grundrechtekatalog der Paulskirche. Ich habe ja gelernt, Nico, wenn man Reichweite erzielen will, muss man Skandale produzieren. Ich versuche es jetzt mal, indem ich auf Paragraph 15 des Grundrechtekatalogs der Paulskirche verweise und zunächst mal sage, es geht um die Religionsausübung, die wird garantiert. Die darf staatsfrei stattfinden und die Konfessionen sind auch alle gleichberechtigt. Es gibt keine Staatskirche, wird dort festgehalten, lauter gute Sachen. Und dann kommt ein Satz, den finde ich interessant. Da steht, Verbrechen und Vergehen, welche bei Ausübung der Religionsfreiheit begangen werden, sind nach dem Gesetze zu bestrafen. Was also heißen soll, der Staat mischt nicht rein in eure Religionsausübung, aber wenn ihr im Rahmen der Religionsausübung Strafgesetze übertretet, dann gibt's was. Dann steigen wir ein. Und meine vielleicht unsachliche oder falsche Überlegung, die übrigens vor einigen Jahren mal vom Verwaltungsgericht Köln aufgegriffen wurde, die würde heißen in dem Kontext Verbrechen und Vergehen in Ausübung der Religionsfreiheit, denken wir doch mal über Körperverletzung nach. Und dann sind wir auf einmal gelandet beim Thema Beschneidung. Beschneidung von Jungen und Mädchen, gleich beides, wird in Ausübung der Religionsfreiheit vollzogen, auch in Deutschland. Bei den Mädchen sind wir uns inzwischen, glaube ich, alle ziemlich einig, dass das nicht nur strafrechtlich problematisch ist, sondern einfach eine Schweinerei. Bei den Jungs sind wir ein bisschen zurückhaltender und sagen, na ja, halb so schlimm, stell dich nicht so an. Aber ich glaube, beides kann man durchaus und muss man auch unter dem Gesichtspunkt der Körperverletzung sich anschauen. Und nur zu sagen, na ja, wenn es die Religion befiehlt, dann sei dem so. Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gesprungen. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
Ganz ehrlich gesagt, bin ich da gar nicht so richtig kundig, wie das Ganze rechtlich läuft. Es ist ja nicht nur, also Beschneidung ist ja, jedenfalls bei den Jungs, ist ja nicht nur religiös, das ist ja, also in Amerika machen es alle, nicht? Aber wie sich das genau rechtlich darstellt, weiß ich nicht. Und ich kenne beide Sichtweisen, also vor allen Dingen in Amerika, da wird das ja mit Hygiene begründet, dass das gemacht wird, als auch die Kritik daran. Es gehört zu den Themen, zu denen ich einfach überhaupt gar keine Meinung habe. Ja, also da kann ich, das ist ein Thema, wo ich mich jetzt weder dafür begeistern kann, dass das doch eine gute Sache ist, dass die Säuglinge beschnitten werden, noch, dass ich das irgendwie jetzt, dass mich das jetzt wirklich die krasse Empörung überzeugt. Insofern würde ich da einfach meine Klappe zu halten.
Dann gibst du mir den Raum, umso begeisterter darauf hinzuweisen, dass alle mal drüber nachdenken sollten, ob das nicht eine tatbestandsmäßige Körperverletzung ist. Mal schauen, vielleicht hatten die damals schon vor 150 Jahren, 175 Jahren den richtigen Ansatz. Letzter Punkt, interessant, sieht ein bisschen formal aus. Paragraph 42, Paulskirche, Grundrechtekatalog, Ministerialjustiz ist unstatthaft. Also man wollte die Trennung von Exekutive und Rechtsprechung. Man wollte sie eindeutig, man wollte, dass die Rechtsprechung den Richtern anvertraut ist und man wollte, dass Sonder- oder Ausnahmegerichte nicht mehr stattfinden und wollte letztlich, dass dort eine klare Trennung zwischen den Gewalten stattfindet. Übertragen auf die heutige Zeit, bei uns flammt die Debatte ab und zu mal auf, wenn ein Land meint, eine Landesregierung meint, das Justizressort irgendwo anders mit andocken zu können, also die Staatskanzlei mit Justiz zu verbinden oder andere Ressorts mit Justiz zu verbinden, da zuckt es dann mal und dann sagen viele, hauptsächlich Richterinnen und Richter, das ist uns nicht so recht. Wir wollen, dass das in einem eigenen Justizministerium resortiert. Natürlich geht es auch da häufig um die Frage, wie werden eigentlich Richter ausgewählt, wie werden Beförderungen zu Befördernde ausgewählt, wie ist die Ausstattung der Gerichte. Da fühlen sich offensichtlich viele Angehörige der dritten Gewalt besser aufgehoben in einem eigenen Justizministerium. Aber schon das ist ja voraussetzungsvoll. Das Gegenmodell wird vom ein oder anderen Richterverband auch ganz gerne gefordert. Das wäre eine Selbstverwaltung der Justiz. Die Richterinnen und Richter wählen die zukünftigen oder die neuen Angehörigen ihres Standes durch Kooptation. Nicht irgendein Ministerium hat da die Finger im Spiel, sondern das sollen die Richterinnen und Richter unter sich ausmachen. Im Streit ist übrigens auch, dass bestimmte Fachgerichte des Bundes zum Beispiel nicht ans Justizministerium angebunden sind, sondern zum Beispiel ans Gesundheitsministerium oder ans Sozialministerium im Bereich Bundessozialgerichtsbarkeit. Ist das ein Thema, Nico, bei dem bei dir was klingelt?
Es ist ja, das ist ja auch das Thema, was wir im Moment auf europäischer Ebene haben, was die Stellung der Staatsanwaltschaften angeht.
Ja,
nicht? Wo wir ja jetzt doch auch das Bundesjustizministerium haben, das aufgrund von Bedenken, die vom Europäischen Gerichtshof schon vor einigen Jahren kamen, an der Unabhängigkeit der deutschen Staatsanwaltschaften, die ja einem also vollen Weisungsrecht bislang unterliegen, dass man sie ein Stück weit unabhängiger machen möchte. Also das Weisungsrecht soll nicht vollständig abgeschafft werden. Es ist jetzt ein ganz frischer Vorschlag, der aus dem Bundesjustizministerium gekommen ist, den ich mir noch nicht im Detail angeschaut habe, aber der sicherlich zu begrüßen ist, weil er auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, die Staatsanwaltschaften dort ein Stück weit zu befreien aus der Umklammerung der Landesjustizministerien, die wir ja haben und wo es ja dann auch immer wieder Vorkommnisse gibt, die einen da schon Stirn runzeln lassen, wie in Nordrhein-Westfalen mit der Staatsanwältin, die jetzt ihren Hut genommen hat, ja auch im Konflikt stand, Anwältin, die dort sehr stark sich in den Cum-Ex-Verfahren engagiert hatte und offensichtlich im Konflikt stand mit dem nordrhein-westfälischen Justizminister. Also insgesamt ist das sicherlich ein Anachronismus, dass wir noch das haben, dass die Staatsanwaltschaften, also einem vollumfänglichen, das ist ja nicht nur Rechtsaufsicht, Fachaufsicht, sondern also eine vollumfängliche, auch politisches Weisungsrecht haben.
Wir haben im Moment eigentlich nur die sozusagen die politische Klugheit oder den Überlebenswillen des Justizministers oder der Justizministerin, die dort eine Schranke bilden. Also welcher Justizminister wäre schon so dämlich, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, einen politischen Gegner zu verfolgen oder einen politischen Freund nicht zu verfolgen? Das wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, hoffen wir jedenfalls, das Ende seiner ministerialen Tätigkeit. Aber eine Unabhängigkeit haben wir in dem Bereich der Staatsanwaltschaft nicht. Da wundert sich offensichtlich die europäische Seite sehr über uns. Ich selbst sozusagen habe die Staatsanwaltschaft halt als Bürokratie kennengelernt und zucke umgekehrt, wenn ich dort eine Forderung nach Unabhängigkeit höre. Natürlich will ich auch keine politische Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft, aber sozusagen einen nicht beaufsichtigten, also inhaltlich beaufsichtigten Staatsanwalt hätte ich auch nur ungern. Deswegen haben wir da offensichtlich in Deutschland und im Rest von Europa unterschiedliche Rechtstraditionen, die da aufeinanderprallen.
Entzündet hat sich das ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am europäischen Haftbefehl. Der europäische Haftbefehl, genau. Da hat der EuGH gesagt, den kann kein deutscher Staatsanwalt erlassen, weil er eben nicht unabhängig ist. Und wir haben ja in der Strafprozessordnung diverse Akte, die der Staatsanwaltschaft anstelle des Richters auch vornehmen kann. Also zum Beispiel den Haftbefehl zu erlassen, nicht? Und das, was du sagst, müsste ja eigentlich, also die sozusagen wieder die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft, das ist ja eigentlich Aufgabe der Gerichte dann wiederum auch, dafür Sorge zu tragen, dass die wiederum nach Recht und Gesetz agieren auch.
Sehr schön. Damit verlassen wir mal den historischen Bereich der Paulskirchenverfassung und nehmen mit, dass da also wirklich schon sehr früh sehr vieles angedacht war, dass da interessante, spannende, auch durchaus überzeugende Vorschläge für Grundrechte festgehalten waren, dass damals schon eine Reichsverfassungsbeschwerde stattfinden sollte, die dann nie umgesetzt wurde, aber immerhin angedacht war sie. Und dass gerade bei den Justizgrundrechten schon viel von der Paulskirche erörtert und vorgedacht worden war. Wirklich spannend, aber natürlich mit 175 Jahren auf dem Buckel schon ein bisschen weit weg. Deswegen marschieren wir mal weiter zu dem nächsten Jubiläum, das uns bevorsteht. Am 23. Mai 2024 feiern wir tatsächlich 75 Jahre Grundgesetz, weil es am 23. Mai 1949 ausgefertigt wurde vom Präsidenten des Parlamentarischen Rats. Das war, wenn ich richtig weiß, Konrad Adenauer gewesen. Und dann am nächsten Tag oder mit Ablauf dieses Tages, mit Ablauf des 23. Mai, ist das Grundgesetz in Kraft getreten. Damals zunächst mal als vorläufige provisorische Verfassung, deswegen wurde sie auch immer Grundgesetz genannt, ein Kunstbegriff, den es so eigentlich gar nicht gibt. Das ist eine Übersetzung des lateinischen Lex Fundamentalis. Man wollte damals in der historischen Situation klar machen, dass das noch nicht die Verfassung für Deutschland ist, weil Deutschland damals ja besetzt war und geteilt war. Und deswegen hat man ein bisschen Gas rausgenommen, also hat insbesondere keine Volksabstimmung durchgeführt, sondern das Grundgesetz von den deutschen Landtagen beschließen lassen. Und tatsächlich von den Elfen, die es gab, haben 10 auch zugestimmt in den westlichen Besatzungszonen. Die sowjetischen Besatzungszonen durfte man nicht mitmachen. Dagegen gestimmt haben die Bayern, denen war das Grundgesetz damals schon nicht föderal genug. Und nicht mitmachen durfte auch das Saarland. Das war damals, wenn ich es richtig weiß, hatte so einen internationalen Status. Da hatten die Franzosen den Finger drauf. Und die konnten sich also auch nicht erklären. Aber immerhin 10 der 11,5 sozusagen haben Ja gesagt.
Stefan, die Vorläufigkeit, die ist ja bis heute geblieben im Grundgesetz. Wir haben den Artikel 146. Erst kurz, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschland für das ganze deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt. Ja. Das ist auch nach der Wiedervereinigung im Grundgesetz so stehen geblieben, also mit einer kleinen sprachlichen Veränderung, aber das Vorläufige, das bleibt und das ist letztlich auch dann ja dem Umstand geschuldet, dass das nicht ganz unumstritten war, dass es nicht mit der Wiedervereinigung auch das gegeben hat, was nämlich in dem Artikel 146 steht, nämlich die Verfassung, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist, die gab es ja nicht, sondern es gab ja schlicht den Beitritt. Und das ist ja auch jetzt dieser Tage ein durchaus nicht ganz unwichtiges Thema, wenn wir jetzt beide als Westkinder, obwohl nicht schon geboren 1949, wenn wir jetzt von 75 Jahren Grundgesetz sprechen, dann sprechen wir natürlich aus einer ganz, ganz anderen Perspektive als ja Freunde, Kolleginnen und Bekannte, die vielleicht auch in unserer Altersklasse sind. Also sprich im November 1989 schon da waren, aber eben im Ostteil des Landes groß geworden sind, nicht? Für die ist das, sind die 75 Jahre natürlich etwas ganz Abstraktes und wie dann doch immer wieder kritisch auch angemerkt wird, eigentlich auch so ein bisschen was wieder Ausgrenzendes, weil das halt aus der Perspektive West alles dann auch gerechnet ist.
Absolut. Und das macht es natürlich unbefriedigend tatsächlich, wenn die gemeinsame Verfassung kein gemeinsames Produkt ist. Auch die Frage, ob das vorläufig ist, ist, wenn ich mich recht entsinne, umstritten gewesen. Es gibt viele, die sagen, ja, was soll daran noch vorläufig sein? Räumlich wollen wir uns ja nicht ausdehnen sozusagen. Spätestens seit Willy Brandts Ostverträgen ist das Thema durch. Und was fehlt, ist tatsächlich eine Volksabstimmung. Und die war 89, 90, jedenfalls 90, nicht gewollt, musste schnell gehen. Vielleicht war man sich auch nicht so ganz sicher, wie es ausgeht. Vielleicht war man sich relativ sicher, dass wer abstimmen soll, dann auch nochmal über Inhalte reden möchte. Und diese Debatte schien damals in der Wiener Vereinigungseuphorie offensichtlich von manchen nicht am rechten Platz gesehen.
Und das ist kein, das muss man dann auch wieder einschränkend sagen, das ist jetzt kein sozusagen der Osten, der wollte gerne eine neue Verfassung und der Westen hat sich dann durchgesetzt, so war es nicht, sondern das war sowohl im Westen als auch im Osten gab es da auch ein ganz buntes Meinungsspektrum zu. Also es gab auch im Westen nicht wenige, die meinten, die Wiedervereinigung sei doch eigentlich ein guter Anlass, auch einmal einfach das Grundgesetz rundum zu erneuern und dann da ein neues Verfassungsdokument auf die Beine zu stellen. Und genauso gab es natürlich im Osten auch Stimmen, die jetzt auch da nicht so großen Wert darauf gelegt haben und die eher darauf gesetzt haben, dass es schnell gehen sollte und mit dem Grundgesetz dann schon einverstanden sein. Aber die Formulierung im 146, die halt diese Vorläufigkeit noch hat, das ist, der steckt schon ein politischer Kompromiss auch zugrunde. Das war ein Stück sozusagen Friedensangebot an diejenigen, die das nicht gut fanden, dass das ein Beitritt war und keine wirklich echte Vereinigung von zwei deutschen Staaten auf Augenhöhe.
Da steckt durchaus auch noch ein Stachel drin und eine gewisse Unvollkommenheit, die selbst diejenigen, die jetzt sozusagen sich am Ende der Geschichte sehen, was die Verfassung angeht, wo sie zugestehen müssen, naja, was auf jeden Fall fehlt, ist eine Volksabstimmung. Ja, das wäre doch eine feine Sache. Ein kurzer Blick noch rein sprachlicher Natur, aber es steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter. Ich bin, lieber Nico, wie du weißt, ein gelernter Föderalist. Ich habe lange Jahre in Ländern und für Länder gearbeitet, habe in Landesparlamenten gearbeitet. Und deswegen kommt mir ein Begriff, der immer wieder auch von Juristen benutzt wird, so schräg vor. Das ist der Begriff Bundesländer. Den gibt's gar nicht. Das Grundgesetz spricht von Ländern. Und wenn man den Entstehungsprozess sich anschaut, 1949, dann kann es gar keine Bundesländer geben. Nämlich die Länder haben ja dem Grundgesetz zugestimmt. Ja, also die Länder sind vorgelagert und sie sind jedenfalls eines ganz gewiss nicht. Sie sind keine Bundesorgane, sondern sie sind eigenständige Staaten mit eigenständiger Staatsqualität und sie haben den Bund geformt, später durch Beitritt entsprechend erweitert. Deswegen der Begriff, der sogar sich in Bundesgesetzgebung reingeschmuggelt hat, Bundesländer, der ist schräg und sollte, wenn die Prangerstrafe nicht abgeschafft worden wäre, 1849, sollte wieder mit Pranger belegt werden. Ist das übertrieben?
Naja, es gibt ja zwei Bundesländer, die sind Freistaaten Oder ja. mindestens zwei. Ist Thüringen auch einer? Das weiß ich gar nicht.
Ja, Thüringen auch.
Aber Sachsen Thüringen auch. Also drei. Ja. Sorry, Thüringer, dass ich das nicht sofort auf der Pfanne hatte, dass ihr auf Augenhöhe mit den Sachsen und erst recht mit den Bayern seid. Ja, das gibt ja die, nicht? Bundesland Berlin ist mir noch nie untergekommen. Also Land Berlin ist sehr verbreitet, um es quasi auch abzugrenzen von der Stadt Berlin, die es als solche eigentlich gar nicht gibt, aber wenn man vom Land Berlin spricht, dann meint man eben Berlin in seiner Eigenschaft als Bundesland. Ja, wo das herkommt, weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das kommt von der Bundesministerialbürokratie, die Gesetze vorbereiten und die schon immer wussten, aus ihrer bundesministerialen Sicht, dass die Länder erstens irgendwas Nachgeordnetes sind. Das sind ja auch, ist ja auch, wenn ich in die Medien gucke, ist das eine krasse Trennung zwischen Bundesmedien und Landesmedien und einer schaut auf den anderen herab. Das ist ganz stark. In der Corona-Zeit haben wir wieder gesehen, dass der Bund glaubt, er wüsste, wie Verwaltung funktioniert und die Länder würden immer nur Ärger machen. Sie seien föderal und vielfältig und Flickenteppich und halten den ganzen Betrieb auf. Da kommt das her. Also da ist eine gewisse Überheblichkeit, die mitschwingt und eine Eingemeindung im Sinne von, ihr seid doch eigentlich, gehört doch eigentlich zu den nachgeordneten Bundesstellen, ihr seid Teil der Bundesverwaltung, was aber eben gerade nicht stimmt. Also ich sage deswegen immer deutsche Länder, wenn von Bundesländern die Rede ist, und versuche dann irgendwie zumindest noch mal ein bisschen dagegen.
Also mein Sprachempfinden sagt mir, dass es bei manchen Ländern einem ganz leicht von über die Zunge geht, dass sie ein Land sind, nämlich zum Beispiel das Saarland, ja, vielleicht auch so ein Land wie Hessen, also es geht einem das leicht über die Lippen. Bei den Kunstgebilden, zu denen ja diese Bindestrichstaaten gehören, nicht? Also Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und halt auch Rheinland-Pfalz. Da finde ich, da kommt es einem so ein bisschen schräg vor, vom Land Nordrhein-Westfalen zu sprechen, nicht? Also das ist ja, vielleicht kommt's daher auch. Ne?
Ich sehe schon, Nico. Ich habe vorhin versucht, ein bisschen Randale zu machen in Sachen Beschneidung. Du machst Randale in Sachen Bindestrich oder Minusländer. Ich glaube, wir werden bei dieser Folge viel Resonanz kriegen. Aber wir wollten uns ja dem Jubilar zuwenden, 75 Jahre Grundgesetz, Riesenthema, können wir auch nicht ganz abdecken, aber wir haben uns ja in unserem Podcast vorgenommen, Follow the Rechtsstaat, ein bisschen nochmal zu schauen auf rechtsstaatliche Gesichtspunkte und deswegen vielleicht noch abschließend einen Blick darauf, was macht denn den Rechtsstaat unter dem Grundgesetz aus? Spannend ist ja schon, dass der Begriff Rechtsstaat eigentlich gar nicht so häufig vorkommt. Im Grundgesetz jedenfalls nicht dort, wo er vorkommen sollte, in Artikel 20. Immerhin taucht er auf in Artikel 28 beim Homogenitätsgebot der Landesverfassung, die eben Rechtsstaaten sein müssen. Und natürlich...
Kurzer Einwurf, weil das auch, das hat auch so Aktualitätsbezug. Der Begriff des Rechtsstaats wird derzeit gerne und immer, man hört es immer mehr, in einem Kontext genutzt, wo er zum Synonym des starken Staates wird. Also man hört, wenn es also spektakuläre Verbrechen gibt oder Ähnliches, dann hört man, oder wenn Forderungen kommen, dass man jetzt gegen bestimmte, ja hier welche, die das Kalifat fordern und solche Sachen, da müsse jetzt doch die mit der ganzen Härte des Rechtsstaats müsse da jetzt reagiert werden. Das ist eine gängige Formulierung geworden, die man immer wieder hört. Und wenn wir jetzt über Rechtsstaat sprechen, wie er im Grundgesetz vorgesehen ist, dann ist das eigentlich fast schon das Gegenteil dessen, was da kommt. Das ist nicht der starke Staat, sondern das ist der gebundene Staat, nicht? Dieter Grimm hat da gerade auch noch einmal sehr nachdrücklich daran erinnert in einem FAZ-Beitrag, den er jetzt auch aus aktuellen Anlass geschrieben hat. Das muss man immer wieder einfordern, dass der Rechtsstaat das ist ein schwacher Staat. Das ist nämlich der Staat, der nicht alles darf, sondern der an Recht und Gesetz gebunden ist. Und das ist das Gegenteil von dem harten, starken Staat, der dann in solche Formulierungen sich einschleicht.
Absolut. Gerade weil natürlich solche Forderungen nach der Härte, die der Rechtsstaat, also die Justiz zeigen soll, rechtsstaatliche Forderungen unterläuft. Zum Beispiel die Gewaltenteilung, Artikel 20 Absatz 2. die unterlaufen wird, werden aus dem Bereich der Politik oder vielleicht sogar aus dem Bereich der Regierung gesagt wird, liebe unabhängige Richter, jetzt schlagt mal zu, jetzt schöpft mal den Strafrahmen aus. Das beißt sich offensichtlich mit der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter, Artikel 97 und übrigens auch in gewisser Weise mit dem gesetzlichen Richter. Diejenigen, die da also stark auftreten, agieren letztlich gegen den Rechtsstaat des Grundgesetzes. Auch da nochmal vielleicht eine Überlegung, die ganz spannend ist. Diese Rechtsstaatsdebatten gibt es eigentlich tatsächlich jedenfalls besonders in Deutschland. Andere Staaten haben dafür gar kein Gespür. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es die feine Unterscheidung zwischen Rechtsstaatlichkeit und Demokratieprinzip in dem Sinn nicht. Die werfen das in einen Topf, historisch gesehen nachvollziehbar. Die Paulskirchenverfassung war ja noch für eine konstitutionelle Monarchie geschrieben. Und da waren die rechtsstaatlichen Forderungen, insbesondere die Justizgrundrechte, waren da sozusagen schon adressiert, aber eben noch nicht verbunden mit einem demokratischen Staat oder einer Republik. Deswegen, die Deutschen unterscheiden da sehr fein zwischen Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip. Also wir können da Unterschiede machen. Dazu zählen, wenn man sich das sozusagen aus der Gesamtheit des Grundgesetzes zusammenschaut, natürlich die schon von dir angesprochene Bindung der Staatsgewalt, nicht nur an die Grundrechte, Artikel 1 Absatz 3, sondern eben auch an Gesetz und Recht, Artikel 20 Absatz 3. Dazu gehört die Gewaltenteilung, die wir angesprochen haben, die Unabhängigkeit der Gerichte, übrigens auch dann sozusagen materielle Gesichtspunkte, die zum Rechtsstaat dazugezählt werden, aus unserem eigenen Verständnis heraus. Bundesverfassungsgericht hat schon immer sozusagen den formellen Rechtsstaatsbegriff überstiegen und hat immer schon gesagt, Menschenwürde, Gleichheit müssen mitgedacht werden. Deswegen Anspruch auf rechtliches Gehör zählt zum Beispiel auch zum Rechtsstaatsgebot dazu. Rechtswegsgarantie, Artikel 19 Absatz 4. Das sind alles Gesichtspunkte, die wir mitdenken, wenn wir vom Rechtsstaat und dem Grundgesetz sprechen und auch bestimmte vermeintlich formale Gesichtspunkte wie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder das Bestimmtheitsgebot, das an Gesetze gerichtet wird, das Rückwirkungsverbot oder das Gebot der Fairness im Verfahren etwa. All das sind Elemente, wo wir unser Grundgesetz in dieser Gesamtschau als vom Rechtsstaatsprinzip durchdrungen und dieses fördernd begreifen. Wie sieht's denn jetzt aus, Nico? Wo glaubst du, hat unser Rechtsstaatsprinzip in den vergangenen 75 Jahren am meisten gelitten? Wo sind wir hinter dem Rechtsstaatsgebot zu weit zurückgeblieben?
Naja, das fehlt mir jetzt natürlich auch der ganz, ganz große Horizont. Es hat sicherlich Zeiten gegeben, in denen der Rechtsstaat in der Krise war. Und das war natürlich, hatte es immer mit äußeren Krisen auch zu tun. Wir haben in den 60er Jahren, um da mal anzufangen, die Notstandsgesetze, ja, die dann später auch eher kritisch gesehen wurden. Wir haben in den 70er Jahren die doch im Kern, also wir haben die ganze Terrorgesetzgebung dort, die man heute auch sicherlich kritischer sieht, als man sie unter den damaligen Bedingungen gesehen hat. Wir hatten Berufsverbote in den 70er Jahren, die dazu führten, dass junge Menschen nicht Lehrer werden konnten, weil sie in kommunistischen oder marxistisch-leninistischen, maoistischen Vereinigungen waren, zum Teil Menschen, die später dann auch erfolgreich in anderen Berufen, unter anderem in der Politik, Karriere gemacht haben. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr auch bewegte Zeit gewesen. Beim Rechtsstaat ist man natürlich sehr, sehr schnell, also wer ist sozusagen der Hüter des Rechtsstaats, das Bundesverfassungsgericht, und da ist man sicherlich auch ganz schnell bei der doch sehr wechselhaften Geschichte auch des Bundesverfassungsgerichts, das zum Teil sehr Fragwürdiges hervorgebracht hat. Ja, ich habe ja hier in einer Folge einmal gesprochen darüber, dass aus heutiger Sicht unglaublich, ich glaube 1958 war das, der Homo-Paragraph 175, der damals noch, also ohne Rücksicht auf das Alter der Beteiligten, den Homosexuellen Sex unter Strafe stellte. Der ist damals vom Bundesverfassungsgericht nicht nur gebilligt worden, sondern das auch noch unter Hinzuziehung von psychologisch-medizinischen Gutachtern, die, wenn man den dann nachrecherchiert hatte, also alle eine sehr fragwürdige NS-Vergangenheit gehabt hatten. Das ist das Bundesverfassungsgericht 1958 noch gewesen. Da gibt es natürlich ganz wegweisende Entscheidungen auch zur Durchsetzung des Rechtsstaats, die der Bundesverfassungsgericht dann getroffen hat, also etwa das Springer-Strauß-Augstein-Urteil in den 60er Jahren, um nur mal so eines zu nennen, kann man ja hier gar nicht alle aufzählen. Wir haben vor kurzem ja hier auch das Jubiläum einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die nun lupenreiner Rechtsstaat ist, gefeiert, nämlich das Volkszählungsurteil aus dem Jahr 1983. In den 70er Jahren war das Bundesverfassungsgericht viel Kritik ausgesetzt, weil man ihm vorwarf, dass es die Reformpolitik der damaligen Fortschrittskoalition dann allzu sehr gebremst hat, mit sehr stark kritisierten Entscheidungen etwa zur Abtreibung, Paragraph 218 Strafgesetzbuch. In den 80er Jahren entwickelte sich dann das Bundesverfassungsgericht zunehmend, ausgehend eigentlich von dieser Entscheidung dann auch zu einem mutigen Gericht, das dann doch auch immer wieder die Regierungen und Parlamente hat spüren lassen, dass sie ans Grundgesetz gebunden waren mit Entscheidungen etwa zur Versammlungsfreiheit. War es Kalka oder Brockdorf? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber zum Versammlungsfreiheit auch gibt es dann auch bahnbrechende Entscheidungen. Und wir haben ja hier auch verschiedentlich kritisch berichtet über die aktuellen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Ganz ehrlich gesagt, der Klimabeschluss hat sicherlich den Willen, also jetzt hier Bahnbrechendes sprechen, ist allerdings ja auch jetzt nicht so ganz gegen den gesellschaftlichen Mainstream, sondern eigentlich von dem getragen. Die praktischen Auswirkungen bleiben abzuwarten. Es könnte sein, dass es ein ähnliches Urteil ist wie das Online-Durchsuchungsurteil aus dem Jahr 2008, wo das Bundesverfassungsgericht damals gemeint hat, an das Volkszählungsurteil anzuknüpfen und dann das Computer- oder IT-Grundrecht mit dem unaussprechlich langen Namen aus der Taufe gehoben hat, wo man jetzt fast 20 Jahre später nüchtern sagen muss, das ist eigentlich völlig folgenlos geblieben, dieses Urteil, denn es gab in der Folgezeit eigentlich kein weiteres Bundesverfassungsgerichtsurteil, was jetzt wirklich also tragend auf diese Entscheidung aufgebaut hat. So könnte es mit dem Klimabeschluss auch kommen. Wenn man den Klimabeschluss mal beiseite lässt, ganz ehrlich gesagt, also was war denn eigentlich die letzte wirklich mutige, also ganz ein und egal was man von ihr hält, mutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Gab es da noch was seit der Vorratsdatenspeicherung? Also der 2008 Vorratsdatenspeicherung?
Ja, da sieht man, dass das Bundesverfassungsgericht in vielen Bereichen vom Europäischen Gerichtshof und zum Teil sogar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgelöst wurde in dieser Trägerposition der freiheitlichen Fackel. Es fällt einem eher ein, die Entscheidung, die man nicht gesehen hat und gerne gesehen hätte. Da sind wir wieder beim Thema Corona gelandet, wo man doch sich gewünscht hätte, gerade auch in der Situation, wo die Parlamente doch ganz deutlich ihre Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive zurückgenommen haben, dass Karlsruhe auch mit der ganzen Unabhängigkeit und mit dem hohen Ansehen, das Karlsruhe nach wie vor genießt, dort früher und mutiger eingestiegen wäre. Es gibt Entscheidungen, ja, zum Versammlungsrecht, aber die kamen auch spät. Und auch ansonsten, wenn ich auf die letzten Jahrzehnte zurückblicke, wo ich sagen würde, na, da ist der Rechtsstaat eher unter Druck gekommen und hat vielleicht sogar das ein oder andere blaue Auge kassiert. Für mich auch wieder aus meiner Amtszeit in Baden-Württemberg wirklich eine prägende, auch ganz unschöne, schlimme Erfahrung, wie in der Frühphase der Corona-Pandemie, wo alle von Ängsten beseelt waren, insbesondere auch die Landratsämter und die Polizei, wo die Rechtsbindung schlicht und ergreifend ignoriert wurde, wo man also mit öffentlichen Stellen sprechen musste und sagen musste, hört mal zu, Freunde, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. Das steht im Gesetz anders und einem dann gesagt wurde, es ist Pandemie. Ja, also ein Ausnahmezustand an die Wand gemalt wurde, der so nicht existiert hat, der auch nicht existieren darf und was unterm Strich klare Verstöße gegen die Rechtsbindung waren. Als Datenschützer und Informationsfreiheitsbeseelte findet man weitere Defizite bei der Rechtsbindung, zum Beispiel in der Rechtsprechung mancher Ober- oder Bundesgerichte. Das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel hat sich immer geweigert, überhaupt nur Vorschriften des BDSG zu zitieren, obwohl die einschlägig waren. Nee, man hat irgendwas mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gemacht, wie auf der BGH, anstatt mal geltendes Recht anzuwenden. Passiert heute noch zum Teil bei der Informationsfreiheit, dass es schlicht und ergreifend ignoriert wird, dass es Transparenzgesetze oder Informationsfreiheitsgesetze gibt. Und was wir auch hier in unserem Podcast immer wieder ansprechen mussten, ist die Thematik, dass nicht vorgelegt wird, also dass gegen den gesetzlichen Richter verstoßen wird, der eben auch der Europäische Gerichtshof sein kann. Die nationalen Gerichte dürfen nicht mehr selbst durchentscheiden, sondern zumindest die letztinstanzlich entscheidenden Gerichte müssen bei europarechtlichem Bezug vorlegen. Und das machen sie häufig nicht. Und das ist ein klarer Verstoß gegen die Justizbestimmung unseres Grundgesetzes. Es gibt noch weichere Themen, die man ansprechen kann in dem Bereich. Das ist zum Beispiel Verstöße gegen das Effektivitätsgebot des Rechtsschutzes. 19.4 spielt da eine Rolle. Da geht es um die Ausstattung der Gerichte, dass sie einfach der Zahl der Verfahren nicht mehr Herr werden. Die Verfahrensdauer zu lang wird und spätes Recht eben häufig kein gutes Recht mehr ist. Und dann führt das nochmal weiter in Überlegungen, ob unsere Rechtslage überhaupt noch für Bürgerinnen und Bürger durchschaubar ist, ob bestimmte Regelungskomplexe, sagen, nehmen wir mal das Steuerrecht, nehmen wir mal das Umweltrecht, dass die so komplex geworden sind, dass sie eigentlich nicht mehr verständlich sind. Und dann haben wir natürlich letztlich dann wieder eine Kollision auch mit materiellen Aspekten des Rechtsstaatsprinzips. Insofern, wir finden schon Anhaltspunkte, uns auch heute noch über die Effektivität und die Durchsetzung der Grundrechte zu unterhalten. Aber natürlich sind wir uns dabei auch immer bewusst, dass wir einen hohen Standard erreicht haben, der aber nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange sein muss.
Und wir haben natürlich immer ein Stück Zeitgeist auch im Spiel. Rechtsstaat, das ist ja auch die Verteidigung der Freiheit gegen die Sicherheit. Immer in der Balance. Und also anders als in den 80er Jahren und dann auch noch stärker in den 90er bis in die Nullerjahre hinein, erleben wir ja, ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren mindestens, doch ist wieder stark das Bedürfnis nach Sicherheit am Zuge überall. Also man erwartet vor allen Dingen vom Staat, dass er Sicherheit bietet. Ja, das kommt in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen kommt das dann zum Ausdruck, dass dann auf einmal vor Jahren, ich glaube, es war ein Bundesinnenminister, kam und ernsthaft sagen durfte, das sei das Supergrundrecht, das Grundrecht auf Sicherheit, stünde zwar nicht im Grundgesetz, aber das sei zu sagen, das Trumpfe, übertrumpfe alles, ja, also so ähnlich wie die Datenschützer gerne meinen, dass das Datenschutzgrundrecht im Rang irgendwie noch 3 Etagen über allen anderen Grundrechten steht. Ja, das ist so ein Beispiel, oder das Sicherheitsbedürfnis, auch hier ja verschiedentlich besprochen, zeigt sich dann, dass wir auf einmal überall anfangen, den Staat als schutzpflichtig anzusehen und nicht so sehr als jetzt nicht eingreifend, sondern ganz im Gegenteil. Das Sicherheitsbedürfnis zeigt sich auch daran, dass, also wenn man sich mal zurückerinnert an die 90er und Jahre und die Nuller bis zur Finanzkrise, da haben wir alle immer applaudiert über Themen wie Bürokratieabbau und Deregulierung und also sicherlich auch mit Exzessen, wie das dann so ist, wenn der Zeitgeist halt sich so in dieser Richtung bewegt. Und das ist auch mittlerweile ins Gegenteil umgeschlagen. Also dass das Internet doch jetzt irgendwie reguliert werden muss und kein rechtsfreier Raum sein darf. Und das ist eigentlich, also keine Regulierung gibt, die nicht, also dann sofort wieder, also kaum ist sie in Kraft, wo dann schon wieder die Stimmen kommen, das sei doch alles nicht genügend und da müsse noch mehr. Also Regulierung hat einen guten Namen, das war auch vor 20 Jahren noch ganz anders. Und das schlägt sich natürlich, also insofern könnte man schon sagen, dass wir sicherlich schon Zeiten gehabt haben, wo auch der Rechtsstaat mehr in Ehren gehalten worden ist, als das im Augenblick der Fall ist. Da ist uns vielleicht zurzeit einiges auch viel zu selbstverständlich und wir sind viel zu schnell dabei, dann auch anzufangen, Freiheit mit Egoismus gleichzusetzen. Ja, nicht? Also da hat man auch so vieles vergessen. Ja, wir haben ja vorhin über den Osten der Republik gesprochen. Das erinnert dann, jedenfalls Freunde, die aus dem Osten kommen, erinnert das dann also an die Solidaritätsbekundungen, die nichts anderes waren als Appelle daran, also doch schön immer alles mitzumachen, was der Staat einem vorschreibt und zu applaudieren, wie das in einem Land wie der DDR halt gang und gäbe war. Das ist so die logische Folge dann dessen, wenn man also jetzt meint, das sei egoistisch, wenn man seine Freiheitsrechte, seine Grundrechte jetzt tatsächlich auch einfordert und in dieser Art und Weise auf den Rechtsstaat blickt und eben nicht den Rechtsstaat nur sieht als den starken Staat, der doch dafür da ist, einem also allen Unbill und alle Risiken, die man so im Leben hat, zu beseitigen.
Sehr schön, lieber Nico. Das war unser Rückblick auf 175 Jahre Verfassungsgeschichte und insbesondere auf die Entwicklung des Rechtsstaats in Deutschland. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Spaß gemacht hat, dann schreiben Sie uns. Und wenn Ihnen was nicht gefallen hat, dann kritisieren Sie uns bitte, damit wir daraus lernen und die Chance haben, das auch zukünftig besser zu machen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Mir hat es insbesondere bei der Beschäftigung mit den Themen nochmal deutlich gemacht, dass wir wirklich auf den Schultern von Riesen stehen. Mitte des 19. Jahrhunderts war Deutschland sehr weit, was die Verfassungsentwicklung anging. Und wir haben natürlich auch tatsächlich mit 75 Jahren Grundgesetz allen Anlass, auf die vorläufige deutsche Verfassung stolz zu sein und damit zu arbeiten und darauf zu achten, dass ihr Potenzial auch immer voll ausgeschöpft wird. Deswegen heute mal von meiner Seite aus herzlichen Dank für das Zuhören und wir freuen uns auf Ihr Feedback und bleiben Sie dem Rechtsstaat gewogen. Wir versuchen das auch. Danke.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.